Ja, ich wurde gebeten, hier heute die Predigt zu bringen und auch zeugnishaft etwas weiterzugeben aus meiner Arbeit. Und ich tue das gerne und hoffe, dass diese Worte uns zum Segen können sein. Ich habe das Ganze unter das Thema gestellt, die Auswirkungen des Wortes Gottes. Und das wird aber vielleicht eher etwas am Schluss dahin kommen. Ich will anfangen mit einer kleinen Begebenheit. Wir als Familie fuhren vor einiger Zeit in Menno unsere Freunde besuchen. Es war ein Weg, den wir eigentlich oder den ich eigentlich gut kannte, aber wir fuhren da nicht sehr oft. Und plötzlich sagt jemand im Auto, also ich selbst war in Gedanken, meine Familie erzählte, und plötzlich sagt da jemand von hinten: Papa, da ist eine Lomada. So, ich war in Gedanken und kriegte das nur so halb mit, und dann kam das auch sehr schnell zum zweiten Mal und nicht nur von einer Person, sondern von fast allen: Da ist eine Lomada. Aber das war schon ein klein bisschen zu spät, um normal über eine Lomada zu fahren. So, das krachte einmal und wir merkten alle, wo das Auto oben aufhört. Und waren dann da über. Ich war nicht so schnell gefahren, dass uns etwas passierte. Und auch dem Auto war nichts passiert, so das war einmal gut gegangen. Aber nach diesem Vorfall gab es im Auto ein hitziges Gespräch. Hörtest du das nicht? Ich sagte ja dir schon. Sahst du das Schild nicht? Da stand ja ein Schild. Und so weiter. Ja, ich war in meinen Gedanken vertieft und war gewöhnt, da zu fahren. Und ich hatte das einfach nicht gesehen. Und um mich zu rechtfertigen, sagte ich dann: Wenn da so eine Lomada auf dem Weg ist, dann sagt mir das per Zeiten und so, dass ich das auch wahrnehme. Und dann kam es von hinten und dann sagte einer: Papa, wenn man Auto fährt, dann muss keiner was sagen. Dann liest man Schilder und man fährt danach. So. Hatte ja auch recht, ja? Da muss keiner was sagen. Man muss Schilder lesen und danach fahren. Und wenn man das tut, und natürlich die anderen auch, dann fährt man sicher. Und man kommt auch sicher an. Ich will dieses Beispiel brauchen, um es zu vergleichen mit dem Wort Gottes. Gott hat uns Menschen sein Wort gegeben, damit wir Menschen darin lesen und danach leben. So einfach. Nur auf diese Weise können wir auf dieser Welt zufrieden leben und natürlich auch gut ankommen. Dabei ist zuerst, sage ich mal, jeder für sich verantwortlich, aber nicht nur für sich allein. Hin und wieder glauben wir, dass ich bin für mich verantwortlich und die anderen, für die habe ich keine Verantwortung, und das ist bei dem lieben Gott ganz einfach nicht so. Und ich denke, das sagt uns allein schon die Logik. Denn wenn wir auf der Straße sind, dann sind da natürlich auch andere im Verkehr. Die sind in unserem Verkehr. Und wenn die anders fahren, dann kann es eben irgendwann mal auch krachen. Ich denke, das ist ein klein wenig immer Israel ihr Problem gewesen. Sie haben so auf sich geschaut und nicht daran gedacht, dass das, was sie von Gott bekommen haben, dass das auch für die anderen gilt. Und deswegen ist es immer wieder gerade anders gekommen, als sie es sich gedacht haben. Sie gewöhnten sich an die Regeln der anderen und deswegen konnten sie selbst auch nicht richtig fahren und nicht richtig leben. In Akkumen überlegen wir immer viel darüber, wie wir das gemeinsame Leben mit den Indianern hier im Chaco gestalten wollen. Und Jakob Lepp hat uns da immer sehr geprägt. Das können wir nur, wenn wir alle auf dasselbe Fundament bauen. Und wenn ich das einfach an mein Beispiel würde anpassen, das können wir können zusammenleben, wenn wir alle nach denselben Schildern fahren. Aber diese Schilder oder dieses Fundament muss aufgebaut werden. Sie müssen hingestellt werden. Sie müssen den Leuten beigebracht werden. Sie müssen den Menschen muss Mut gemacht werden, nach diesen Schildern zu leben. Und in dieser Arbeit dürfte ich stehen. Und das in eurem Namen. Und ich will mich ganz herzlich bedanken bei euch für all die, die so oft auch an mich in ihren Gebeten gedacht haben. Und ich habe mich wirklich gesegnet gefühlt und getragen gefühlt, hin und wieder von Menschen, die ich nur so vom Sehen irgendwie kenne, haben mir gesagt, ich bete für dich. Das hat mich sehr gefreut. Zurzeit muss ich etwas Abstand nehmen, um wieder zu Kräften zu kommen, aber ich hoffe, dass dieser Abstand nicht zu lange sein braucht. Wenn ich hier heute zeugnishaft etwas weiter sagen darf, dann wird das für einige von euch Wiederholung sein, aber für andere vielleicht nicht. Als wir mal im Jahr 2000 aus dem Studium zurückkamen, fing ich an, in der Indianer Bibelschule zu unterrichten. Ich hatte zu Hause gelernt, dass Indianer Menschen sind, genauso wie wir, die genauso eine Würde tragen, wie wir sie tragen. Sie kommen auch von Gott und wollen auch zu Gott. Und von daher fiel es mir nicht schwer, die Indianer zu lieben, sie als würdige Menschen anzusehen und ihnen zu begegnen. Aber dass denen ihre Schilder so anders stehen und dass sie so anders fahren und dass es so schwer war, diese Schilder wie anders hinzustellen, das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Ich unterrichtete Homiletik, also Predigtlehre, und hoffte, Prediger für die Gemeinden vorbereiten zu können. Doch wenn man aus den Gemeinden etwas hörte, den indianischen Gemeinden etwas hörte, dann wurde immer wieder gesagt, die Predigten sind sehr kurz. Die Prediger kommen nicht vorbereitet zum Gottesdienst. Es sind sehr oft Wiederholungen, es sind sehr oft nur die Lieblingsthemen. Wenn man überraschend als Missionar in eine Gemeinde kommt, dann drehen die einem sofort die Predigt an, weil sie haben sich nicht vorbereitet. Sonntagsschulen funktionieren beinahe nicht und Bibelstunden auch schwer. Und ich will hier einfügen, das gibt natürlich sehr schöne Ausnahmen. Zurzeit würde ich sagen, erleben wir bei den Niwaklés in den letzten 2 Jahren halbwegs so ein bisschen eine Erweckung, wo sehr schön gearbeitet wird. Aber trotzdem, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren haben all diese Informationen mir die Frage gestellt, was tust du, mit deinem Unterricht, dass du nicht das hinkriegst, Prediger vorzubereiten? Und was tust du mit der Tatsache, dass so wenig Lehre in den Gemeinden da ist, so wenig Bibelwissen? Ich fing dann an, im Jahr 2012 mit einem Programm, für ZB30 zu schreiben, und weil ich eben in der Bibelschule arbeitete, nannten wir das Escuela Biblica Radial. Wir fingen bei 1. Mose an und sind dann so 9 Jahre durch das Alte Testament gegangen, bis wir dann im vorigen Jahr bis zum Neuen Testament kamen. Ich suchte mir 3 Prediger aus, von denen ich glaubte, dass sie schon ein klein bisschen weiter waren, einen Iwakle, einen Enchet und einen Guarani-Sprechenden, und diese übersetzten meine Botschaften und lasen sie auf. Oft, sehr oft, kamen positive Reaktionen. Diese 3 Prediger wurden zu sehr bekannten und gefragten Predigern. Andere Prediger setzten sich zu der Uhrzeit ans Radio, horchten mit und predigten dasselbe dann am Sonntag wieder. Aus der katholischen Kirche haben wir oft gehört, dass ihre Katechisten, so wie wir das nennen, sich hinsetzten mit ihrem Heft, mitschrieben und dann Sonntag das ihren Menschen weiterbrachten. Das war einfach eine Freude. Und diese Rückmeldungen, die gingen nicht an mich, die gingen an diese 3 Personen. Und sie waren alle so begeistert und sind es bis heute noch. Keiner von den 3 hat aufgehört. Sie sind alle noch ganz begeistert dabei. Nur, sie sind ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr da bin. So, ich habe voriges Jahr da aufgehört, und das ist eben auch dem lieben Gott seine Sache. Nachdem wir dieses Experiment so gemacht haben, dann hat das Bibelschulkomitee mich versetzt in die Radioarbeit, und wir übernahmen damals vor 9 Jahren alle Radioprogramme, die es über ZB30 gibt, übernahm die Bibelschule, und wir haben den Inhalt versucht zu füllen. Ich habe dann noch 3 weitere Programme übernommen und den Inhalt geschrieben, und andere Programme durfte ich koordinieren und das Material dafür suchen. Grob gesehen, es ging darum, so viel Gottes Wort wie möglich unter die Menschen zu bringen. So nah wie möglich, so viel den Menschen beizubringen, was Gott denkt, was Gott will, welches Gottes Absichten sind, welches die Weltanschauung Gottes ist. Wenn ich an die animistische Kultur denke, dann glaube ich, wissen wir, dass das mit Geisterglauben zu tun hat. Also die Schilder, die Richtlinien für ihr Leben, für das Leben in diesen Kulturen, sind nicht Schilder, die von Gott aufgestellt worden sind, dem Schöpfer dieser Welt. Vielmehr sind es Schilder, die im Fundament des Geisterglaubens stehen. Persönlich sage ich das immer, dass die Indianer eigentlich den reinen Kommunismus ausleben, so wie ihn Karl Marx mal sich ausgedacht hat. Das habe ich aus keinem Buch, das ist ein bisschen meine persönliche These. Der Kommunismus steht auf 3 Grundpfeilern: kein Eigentum, keine Autoritätsstrukturen, keiner ist höher als der andere, alle sind gleich, und kein Gott. Nur Geister. Nach diesen Prinzipien sind die Schilder eingestellt. Und ich denke, wenn wir uns das mal durch den Kopf gehen lassen, verstehen wir einiges, warum das so funktioniert. Warum sie so funktionieren. Nach diesem Programm funktionieren sie. Und ich will dazu ein Beispiel erzählen. Im vorigen Jahr kamen wir bei dem einen Programm bis zu dem Text, im Neuen Testament, wo Jesus davon spricht, dass wir dem Bösen nicht widerstehen sollen. Und dann führt Jesus 5 Beispiele auf. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Wenn jemand dir dein Kleid nimmt oder dein weiß nicht was für einen Rock, dann gib ihm eben auch den Mantel und geh mit ihm nicht ins Gericht. Also wenn jemand stiehlt, nicht damit vors Gericht gehen. Wenn jemand dich zwingt, ihm seine Sachen eine Meile zu tragen, dann trage sie 2 Meilen. Und wenn jemand dich um etwas bittet, dann gib. Und wenn jemand von dir borgen will, dann halte nicht zurück. Dieses Programm, dieser Text, den könnten die Indianer als das Hauptstück ihres Lebens nehmen. Das müssen wir uns denken. Danach leben sie. Es ist einer ihrer Grundsätze. Es ist eines ihrer wichtigsten Schilder. Man respektiert kein Eigentum. Das gehört allen und man holt sich das, wenn man will. Wenn die alten Leute hier durch Philadelphia gehen und einsammeln, dann kann ich euch das sagen, die kriegen davon nichts. Das wird denen in Jalbeshang alles abgenommen. Und von einem hörte ich, dass die sich das schon unterwegs im Bus untereinander abnehmen. Wenn eine Tasche zu groß, zu voll geworden ist, dann geht dahin und dann wird eingeteilt. Das gibt kein Eigentum. Und mehr noch, wenn jemand Christ ist, der muss geben. Es ist fast das Grundprinzip, das sie erleben. Jetzt mussten diese 3 Prediger diesen Text über Radio predigen. Und ich hatte dann erklärt, dass alle 5 Dinge Schlechtigkeiten wären. Das Erste, das verstanden sie sehr gut. Wenn jemand schlägt, das ist sehr schlecht. Schlagen tut man nicht. Aber das Schamlose, dem anderen die Dinge wegnehmen, das Schamlose, dem anderen seine eigenen Verantwortung aufzubetten, das Schamlose borgen und nicht zurückbringen, das ist Gang und Gäbe. Der eine von diesen 3 kam irgendwann zurück und sagte mir, Horst, ahora yo no entiendo más. ¿Por qué la Biblia dice así? Horst, jetzt verstehe ich nicht mehr. Warum sagt die Bibel so? Und ich hatte versucht, in mehreren Lektionen aufzuzeichnen, dass alle 5 Sachen Schlechtigkeiten sind, die ein Christ nicht tun sollte. Und da war dann gerade mit ihm ein sehr schönes Beispiel. Sein Vater hatte mal in Campo Alegre angesiedelt, mit dem Vornehmen, ich werde mal so wie die Mennoniten. Ein Haus im mennonitischen Stil, Pferde, Wagen, Gerätschaft, Felder, Obstbäume und so weiter. Alles. Das war ein gemachter Mann, ein vorbildhafter Mann. Doch irgendwann verlässt er den Hof und zieht nach Mistolar, von Mistolar zum Pico Mayo. Und nach vielen Jahren kam er mit einem Esel zurück. Und ich erzählte diesem dann die Geschichte seines Vaters und fragte ihn, kennst du deinen Vater, kennst du diese Geschichte? Ja, die kenne ich. Ich sage, warum blieb dein Vater nicht dabei, da weiterzuarbeiten? Das wäre ein gemachter Mann, der hatte alles. Warum blieb er nicht dabei, warum wirtschaftete er nicht weiter? Dann sagt er, y por la gente. Y por la gente. Du conoces nuestra gente, sagt er. Du kennst unsere Leute. Dann sage ich, Alonso, das ist das, was du über Radio erklären sollst. Das funktioniert nicht, wenn man sich alles wegnimmt. Das funktioniert nicht, wenn man sich beneidet. Das dürfen Christen nicht tun, von dem anderen borgen und nicht zurückbringen, von dem anderen nehmen. Das ist klauen, das ist stehlen, das ist hassen. Und deswegen kommen eure Leute nicht auf einen grünen Zweig, weil das eines eurer Prinzipien ist. Das war ihm dann sehr klar im Verstand, aber wie er es tun wollte, das wusste er nicht. Und trotzdem denke ich, wir sind schon sehr weit auf dem Weg. Und das nur, weil wir massiv versuchen, Gottes Wort unter diese Menschen zu bringen. Und wir können davon sprechen, dass Gottes Wort für sie eine Autorität ist, für viele eine Autorität, aber vor der man sich doch ein klein bisschen hütet, weil sie ist doch zu radikal. Ich fand einen Text in Jesaja 55, Vers 10 und 11, und den will ich uns jetzt einmal lesen. Da steht so: Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. So wird mein Wort auch sein. Ich denke, wir hier im Chaco, wir wissen alle, was und wie es ist, wenn es trocken ist, wenn nichts wächst, wenn da nur Staub ist, wenn da kein Gras ist, wenn das Puddel leer ist, wenn man sich sorgt, weil da ist nichts mehr. Und ich denke, wir wissen auch alle, wie das ist, wenn das regnet. Die schöne Natur, die schönen Felder, die fetten Kühe, die lustigen Kälbchen, die reichen Ernten, die unzähligen Lebewesen, die es hier im Chaco gibt. Aber eben, das nur, wenn es regnet. Dieses Bild vom Regen braucht Gott und vergleicht es mit seinem Wort. Und so können wir sagen, dass da, wo Gottes Wort in einem reichen Maße gelesen wird und in einem reichen Maße und fleißig ausgelebt wird, da kann es Leben geben im Überfluss. Da ist einfach sehr viel da. Da ist Glück, da ist Segen, da beneidet man sich nicht, sondern da liebt man sich. Da bekämpft man sich nicht, sondern da hilft man sich. Da nützt man sich nicht gegenseitig aus, sondern da ist einer für den anderen da. Da freut man sich nicht über des anderen Unglück, sondern man tröstet einander und man trägt sich. Das tut Gottes Wort. Und in diesem Film habe ich das da schon gesagt, dass ich in der zweiten Hälfte des letzten Jahres durfte ein klein wenig eine Reise machen oder zwei Reisen. Wir haben mehr als 30 Indianersiedlungen besucht und ich habe mich einfach nur sehr, sehr gefreut, was wir vorgefunden haben. Und wenn man das vergleicht mit Indianerarbeit im Ostparaguay oder anderswo, dann ist schon ein sehr großer geistlicher Regen gefallen. Ich denke, wir sind ja auch so, dass immer noch was fehlt, aber dass wir hier schon so lange dürfen in Frieden leben, das liegt an Gottes Wort. Und wenn wir unserer Situation wollen etwas Gutes tun, dann ist es ganz einfach nur, Gottes Wort in einem reichen Maß lesen und in einem ganz reichen Maß praktisch ausleben, da wo immer wir sind. Das bewirkt Leben. Ich denke, wir können es uns nicht vorstellen, was für eine Macht von ZB30 ausgeht. Sicher gibt es Menschen, die horchen nicht ZB30, auch hier. Die haben grundsätzlich ZB30 nicht angeschaltet. Aber so viel biblische Wahrheiten, so viel wie biblischer Inhalt von ZB30 ausgeht, zu den Indianern, zu den Mennoniten, zu den Paraguayern, so viel bietet keine andere Organisation hier im Chaco, wie es ZB30 tut. Wöchentlich bekehren sich Menschen. Täglich werden Menschen geistlich genährt. Sie bekommen Gottes Wort in ihr Heim gesprochen. Und das ist das, was die Bibel sagt. Gottes Wort ist wie ein Regen, der die Erde tränkt und befruchtet und dem Seemann gibt Samen und dem Essenden Brot und uns geistliches Brot. Ich komme zurück zu meinem Beispiel, da mit der Lomada. Und das will ich vergleichen mit dem reichen Mann und dem Lazarus. Als der reiche Mann da erst in der Hölle saß und anfing mit Abraham zu diskutieren, nach Wasser fragte und so weiter, dann sagte er auch, schicke doch den Lazarus, dass er meinen Brüdern sagt, dass sie nicht auch hierher kommen an den Ort der Qual. Und Abraham sagt ihm, die haben Mose und die Propheten. Also die haben Gottes Wort. Dann sagt er, das reicht nicht zu, sondern wenn ein Toter zu ihnen sprechen wird, dann werden sie Buße tun. Und dann sagt Abraham, wenn die nicht auf Mose und die Propheten horchen, dann werden sie auch nicht auf einen Toten horchen. Das Wort Gottes ist das, was wir predigen müssen und was wir ausleben dürfen. Das bringt uns zu Gott. Das bringt uns ein Leben der Fülle. Das bringt uns ewiges Leben. Und nicht nur uns, sondern auch unseren Mitmenschen. Und ich denke, wir tun gut daran, dafür fleißig zu beten und uns einzusetzen, wo immer wir können, wo wir sehen, da sind Menschen befleißigt, Gottes Wort weiterzubringen, dass wir diese unterstützen, denn das ist das, was das Leben bringt. Amen. Ich will kurz mit uns beten. Vater im Himmel, wir sind dir von ganzem Herzen dankbar, dass wir dein Wort in unseren Händen halten können und dass wir in einem Volk leben, wo dein Wort wichtig ist und wir sehen und wir empfinden und wir erfreuen uns immer wieder an dem geistlichen Regen und dem guten Klima, das du uns schenkst. Und trotzdem haben wir inzwischen Angst, Herr, dass uns dieses dein Wort nicht mehr wichtig genug ist. Herr, dränge es in uns herein und schenk, dass wir davon begeistert sind und dass wir es nicht nur in uns hineindrängen, sondern dass wir es gebrauchen, um unserem Nächsten es vorzuleben und unserem Nächsten es zu sagen. Danke, Herr, auch für ZB30. Mögest du jede Person segnen, die da auf irgendeine Art und Weise dein Wort auslegt. Segne du sie und gebrauche du diese Botschaften, um mehr Menschen unter diesen fruchtbaren Regen zu bringen, den nur du schenken kannst. Segne auch diese Gemeinde, Herr. Amen.